Leaders and Missions. Der Podcast für Visionäre, Gestalter und alle, die Wirtschaft, Gesellschaft und Innovation aktiv mitgestalten. Wir sprechen mit Menschen, die uns dadurch inspirieren, was sie auf den Weg bringen. Mit Macherinnen, Kreativen und Leadern, die durch ihre Visionen und Missionen den Wandel vorantreiben. Ich bin Carolina und heute spreche ich mit Nadine Laule.
Man kann natürlich mit dem Brecheisen oder mit dem Eispickel vorgehen, nur das, was hinten rauskommt, ist dann wahrscheinlich mit viel Schmerzen behaftet. Und wir haben dann halt jetzt für uns so einen Weg gefunden, dass wir sagen, okay, es gibt natürlich noch Projekte, die auf dem Zettel stehen, aber nachdem die jetzt 20 Jahre nicht umgesetzt waren, also wenn man seit der Unternehmensgründung gucken will, ist es auch okay, wenn sie erst noch ein halbes Jahr weiter schmoren. Da habe ich auch mich ganz arg verändert in den letzten 4 Jahren.
Hallo, liebe Nadine. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bei mir zu Gast bist, bei uns im Podcast.
Hallo, Carolina. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Nadine, bevor wir tief in deine und tatsächlich auch meine Themen, weil wir haben sehr viel gemeinsam, einsteigen, frage ich dich, wer bist du? Was machst du? Was ist dir wichtig?
Gerne. Also ich bin Nadine Laule, ich bin 46 und ich leite mit meinem Mann zusammen ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitenden. In der ganz kurzen Zusammenfassung richten wir Büro- und Arbeits- und Lebenswelten ein. Wir gehen mit unserem Unternehmen los und haben uns nicht so fokussiert auf bestimmte Größen oder auf bestimmte Branchen, sondern uns beschäftigen die Arbeitswelten von allen Unternehmen, die sich im weitesten Sinne auf der Reise zu ihrem Büro der Zukunft befinden. Also wir fangen an, wenn es sein muss oder wenn es geht, am liebsten bei der allerersten Idee, sind dann in der Lage, bei den Unternehmen den Change-Prozess zu begleiten, haben Innenarchitektinnen, die dann mit mir zusammen Konzept und Gestaltung machen. Dann können wir es natürlich auch einrichten und mit den Kunden auch noch Housewarming und gemeinsame Büroknicke erarbeiten für die neuen Räumlichkeiten.
Nadine, ich wollte so gerne mit dir sprechen. Wir haben uns ja in Karlsruhe auf der LearnTech kennengelernt. Finde ich auch ein spannender Aspekt. Da war also quasi auf der LearnTech war eine integrierte Veranstaltung, wo ihr selber auch als Aussteller unterwegs wart. Und da hat sich ja alles um das Thema gedreht, wie und wo wollen wir in Zukunft arbeiten. Und das Thema Arbeitsraum war ja ganz, ganz lange nicht in diesem Thema zumindest Aussteller messeseitig verhaftet. Also ich kenne solche Unternehmen wie euch eigentlich eher von so Veranstaltungen wie die Orgatech oder maximal noch von kleineren, spezielleren Formaten, die sich mit dem Thema Agilität in Büroräumen und Offices auseinandergesetzt haben. Aber ich fand es super spannend, dass wir uns genau auf dieser Veranstaltung über den Weg gelaufen sind. Ihr habt natürlich auch noch Marktbegleiter. Aber das zeigt mir, dass da so ein gemeinsamer Spirit, so ein gemeinsames Verständnis da ist für die Frage, wo wollen wir in Zukunft arbeiten?
Ja. Ja klar, ich meine, das Thema New Work ist ja im ganz großen, wenn man die ganz große Runde schlägt, ganz viel mit Kultur und Change verbunden. Also spielt sich viel in den Köpfen ab, im Miteinander, wie wollen wir miteinander umgehen. Aber in den letzten Jahren, finde ich, ist zunehmend einfach das Bewusstsein gewachsen, dass es dafür auch eben einen Raum braucht, wo man das tun kann. Also dass es einfach schwierig ist, wenn man in alten Räumen versucht, neues Arbeiten umzusetzen. Und uns selber im Unternehmen ist es super wichtig. Also wir leben das selber auch bei uns. Wir testen neue Räume, wir leben in neuen Räumen. Und so nach dem Motto, wenn die physischen Wände noch stehen, wie sollen dann die im Kopf fallen, haben wir halt immer mehr Kunden, die sagen, naja, wir gehen nicht her und machen Henne-Ei-Problem. Also machen wir jetzt erst Kultur oder erst Raum, sondern wir machen einfach beides. Und der Raum verändert sich Schritt für Schritt vielleicht sogar mit. Oder zumindest, wenn man auch ein großes Projekt hat, also ein Neubau zum Beispiel oder ein Umbau, bleibt der Raum in der Veränderung. Also so diese Frage wird gar nicht mehr so oft gestellt oder gesagt, dass wir müssen uns jetzt aber erstmal in der Kultur verändern und in 3 Jahren machen wir dann neue Büros, sondern es ist das Bewusstsein sehr gewachsen, dass das Hand in Hand ganz eng gehen kann und sollte.
Ich finde das einen wirklich schönen bildlichen Gedanken. Kultur und Raum geht nur zusammen, hast du gerade gesagt, ne? Ja. Und wenn wie sieht das denn, ich bin einfach nur neugierig, wie sieht das denn da bei euch ganz konkret aus? So wie, also wenn du von dir selber ausgehst, wie arbeitest du und wo arbeitest du?
Also zeitlich gesehen arbeite ich in Teilzeit selber. Ich hatte mal einen Chef, mein letzter Chef hat zu mir gesagt, Führung in Teilzeit ist nicht möglich. Ich bin das lebende Gegenbeispiel. Und räumlich gesehen haben wir Showrooms in Mannheim, Karlsruhe und Kaiserslautern, in denen wir auch leben und arbeiten. Also wir probieren da natürlich auch neue Produkte einfach aus. Wir probieren aber auch konzeptionell gesehen einfach Arbeitsplatzanordnungen aus, stellen dann auch Sachen fest, die doof sind, die wir dann eben nicht für die Kunden machen oder Dinge, die uns besonders gut gefallen, so dass wir alle quasi in der lebenden Ausstellung arbeiten. Und dann natürlich Homeoffice beim Kunden, wie auch immer, so arbeite ich sehr, sehr vielfältig und abwechslungsreich.
Kann man da als Kunde auch, also oder ich zum Beispiel, wenn ich jetzt bei euch um die Ecke wäre, kann ich da einfach zu euch quasi in den Showroom kommen und dann mit euch da arbeiten? Geht das auch? Und ausprobieren?
Jein. Also wir haben in Karlsruhe tatsächlich sogar Coworking-Angebot. Das heißt, du könntest dich da tageweise, monatsweise, jahresweise einmieten. Und dann machen wir es natürlich auch sehr bewusst in Absprache, dass wir Unternehmen, mit denen wir im Austausch sind, wirklich sogar auffordern, mal zu kommen, weil viele sich das ja nicht vorstellen können in der offenen Fläche oder dass eben man als Vorgesetzter kein eigenes Büro hat mit einer Tür, die man hinter sich zumachen kann. Und viele denken auch, es ist doch viel zu laut. Und ja, und die kommen dann und stellen dann fest, dass es sehr, sehr gut geht und dass zumindest wir uns sehr wohlfühlen in unserer Struktur. Man muss natürlich trotzdem immer gucken, dass unsere Struktur ja nicht auf alle anderen passt. Nur viele Ideen kann man hier natürlich schon sammeln und Impulse mitnehmen.
Und ich glaube, darum geht es immer, so Dinge auch erlebbar zu machen. Also wir öffnen ja zum Beispiel unsere Studios auch für andere. Natürlich produzieren wir da natürlich auch Corporate Podcasts und wir arbeiten da selber halt auch, ne? Aber man kann tatsächlich auch, deswegen, also bei uns ist es auch ein Jein. Also wir haben ein Studio, unser Nature Studio, was man auch buchen kann, vorausgesetzt, wir sind halt da gerade nicht drin. Das ist, wie nennt man sowas heutzutage? Shared Office? Nee, eigentlich, also ich weiß auch gar nicht mehr, wie man dieses Modell dann am Ende des Tages nennt, weil es ist kein klassischer Coworking Space, in dem man sich einfach frei einbuchen kann. Also der ist schon auch limitiert, weil natürlich auch Raum für das eigene Arbeiten dort gegeben wird. Aber es ist genauso, wie du sagst, so da leben und Dinge testen und gleichzeitig ja Raum geben fürs eigene Unternehmen, also quasi Kultur und Raum zusammenbringen. Und das, ich glaube, da wird es auch hingehen.
Ja, aber hoffentlich. Also auch so, dass eben das Bewusstsein immer mehr wächst, dass es halt nur noch geht, wenn man wertschätzend miteinander ist und respektvoll und dass die Arbeit einfach hauptsächlich Spaß machen sollte. Das ist zum Beispiel für mich so der zentrale Aspekt. Ich möchte gern Spaß haben bei dem, was ich mache und eben nicht nur ich soll Spaß haben, sondern auch unser Team, unsere Kunden. Und das bedeutet ja ganz viel für den Umgang und natürlich dann auch für den Raum. Man braucht Wohlfühlorte, auch im Büro. Das hat man früher ja gar nicht so gesehen. Ne? Da war Lichtgrau, war so die Standardfarbe im Office. Und der fröhliche Farbklecks war die vertrocknete Topfpflanze in der Ecke. Ja, also das hat sich schon super viel geändert
in den letzten Jahren. Ja, in sowas habe ich auch noch gearbeitet. Habe ich auch noch mal gearbeitet. Ja, ganz krass. Was war denn der Auslöser für Future Office?
Also Future Office selbst hieß mal Office Center, ist 2001 gegründet als Büro- und Objekteinrichter, wie es so schön heißt. Und damals, 2001, war ja Büroeinrichtung noch ein Mensch, hat einen Tisch, einen Stuhl und einen Rollcontainer und so viel Laufmeter Aktenschrank. Daher kommt Office Center. Und dann im Laufe der Jahre hat sich das Thema Bürogestaltung geändert, ist viel komplexer geworden, kreativer zum Glück auch. und bunter. Und dann haben wir irgendwann Innenarchitektin eingestellt, haben dann das Thema Workshops, Change, Prozess begleiten mit aufgenommen ins Portfolio. Und dann war es irgendwann auch folgerichtig, dass wir uns eben nicht nur intern, also wir haben uns intern auch ganz stark verändert, was unsere eigene Unternehmenskultur betrifft, kann ich vielleicht später nochmal was dazu sagen, sondern es war dann folgerichtig, dass wir auch den Namen einfach geändert haben, den Außenauftritt geändert haben und heute eben Future Office sind. Das passt jetzt, ist alles stimmig und passt zu uns.
Das interessiert mich so, dieser Kulturwandel, den du gerade mal so ein bisschen angerissen hast. Also ihr habt quasi das Brand verändert, die Räume verändert, das verstehe ich alles und das zusammengeführt. Aber was war denn genau der Kulturwandel, den ihr dadurch lebt habt?
Also ich bin, also besser gesagt, mein Mann und ich haben das Unternehmen seit 2020 zu 100%. Also da ist ein Altgesellschafter, der auch immer noch bei uns arbeitet, in Rente gegangen und quasi dann war es unseres. Unser Unternehmen kam natürlich super in der Corona-Zeit und mit einer riesigen Wirtschaftskrise. Aber wir haben die Zeit genutzt und haben gesagt, okay, dann gucken wir halt jetzt nach innen, wenn außen nicht so viel ist, was man tun kann. Mhm. Und haben dann eben unsere Zusammenarbeit im Team angeguckt, unsere Unternehmenskultur. Und natürlich auch Prozesse verändert, digitalisiert, verschlankt. Aber ganz wichtig oder wichtiger für uns war tatsächlich dieses Miteinander ändern. Also wir haben zum Beispiel als Einstieg mit einer Trainerin gewaltfreie Kommunikation gelernt. Das ist ja so ein Kommunikationsmodell, das wir auch regelmäßig wiederholen, wenn neue Mitarbeitende ins Unternehmen kommen. Wir haben dann daraus, war der Wunsch aus dem Team, wir wollen mehr Transparenz. Seither gibt es eben monatlichen All-Hands-Meeting, wo wir wirklich 2,5 Stunden auch Unternehmenszahlen offenlegen und Themen besprechen, die halt eben für alle wichtig sind. Wir haben seit, glaube ich, 2 Jahren haben wir wöchentlich jeden Dienstag Future Office lernt. Eine halbe Stunde gemeinsames Lernen, Thema oder Themen darf jeder beisteuern, jede soll auch. Wir machen einmal im Jahr eine Teamreise und ganz vieles mehr, was uns halt insgesamt einfach als Team sehr gestärkt und gefestigt hat. Und es sind tatsächlich auch nicht mehr alle da, die damals 2020 noch da waren. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt einfach an einem Punkt sind, wo wir sagen können, ja, das passt. Wir sind alle happy. Nicht jeden Tag, aber im Großen und Ganzen.
Das heißt, also ihr macht schon einen sehr menschenzentrierten gemeinsamen Ansatz und zieht natürlich wahrscheinlich auch genau diese Menschen halt an, indem wie ihr tagtäglich euch so miteinander begegnet und deswegen natürlich auch Abspringer, aber am Ende hast du dann die zusammen, die es wirklich wollen, ne?
Genau, also das eben so die unbedingte Bekenntnis zum Dialog. Wir wollen respektvoll sein, wir wollen auf Augenhöhe kommunizieren, wir wollen den Menschen möglichst selbstbestimmtes Arbeiten erlauben, so dass es halt einfach so eine ganz tiefe Überzeugung, dass es dann für alle besser ist und auch für uns als Führungskräfte wirklich einfacher und besser ist, das ist ganz zentral. Also wenn jemand damit nicht kann, mit so einer ganz zutiefst empfundenen Offenheit, dann passt er einfach nicht, wie du gesagt hast. Aber zum Glück merken wir das meistens jetzt schon im Vorstellungsgespräch. Die führen mein Mann und ich nämlich nicht alleine, sondern immer mit dem kompletten Team in wechselnden Besetzungen und mit Probearbeiten, Tag vor Ort und so weiter, dass sowohl wir als auch die Bewerber und Bewerberinnen einfach ein relativ genaues Bild von uns haben und dass es hinterher halt einfach passt. Und ja, das ist für uns ein wichtiger Punkt. Einfach, dass es menschlich, fachlich findet man immer wen, finde ich. Und dass einfach dieser menschliche Aspekt mindestens genauso wichtig ist.
Wie lange hat denn so diese, ich sag mal, so diese Transformationszeit, und man befindet sich ja am Ende immer im Wandel und entwickelt sich weiter, aber ich sag mal, diese extreme Shift-Phase, wie lange hat die denn ungefähr gedauert?
Also, wenn du mich jetzt festnageln willst, würde ich sagen, 3 Jahre ganz starker Wandel und jetzt sind wir so in der Phase, wo wir immer noch in Veränderungen sind und wollen es auch bleiben. Nur diese heftigen Einschnitte braucht es jetzt einfach nicht mehr. Also wir haben zum Beispiel in 2021 die Vera Starker kennengelernt. Die hat so ein Framework entwickelt, das heißt Total Focus Company. Da geht es um Wertschätzung für konzentriertes Arbeiten. Dann haben wir da eine Fokuszeit eingeführt, jeden Tag von 10 bis 12 ohne Meetings und Telefonate und Gespräche. Wir haben eine gemeinsame Mittagspause jeden Tag um 12, wo wir halt einfach dann schon einen Großteil der Konzentrationsarbeit erledigt haben. Das hat alle sehr viel zufriedener gemacht. Das waren halt so Meilensteine, ne? Und da feilen wir jetzt immer noch dran und fragen uns auch regelmäßig, passt es noch? Oder halten wir uns noch dran an die Fokuszeit zum Beispiel? Nur diese großen Richtungsänderungen, die braucht es jetzt im Moment nicht mehr, sondern wir machen halt dann weitere Schritte in der Digitalisierung oder wiederholen dann das Seminar mit der Trainerin, gewaltfreie Kommunikation. Ja, und deswegen, wenn du mich festnageln willst, sage ich 3 Jahre.
Nee, festnageln will ich dich nicht. Also ich glaube, da hat jeder seine persönliche Erfahrung, aber ich hätte auch, also manche sagen 1 Jahr, da zucke ich immer so ein bisschen zusammen, weil am Ende, das ist ja wie mit jedem Wandel. Und den Wandel, den ganz viele kennen, ist so das Thema Abnehmen, gesunde Lebensweise. Also da reicht halt nicht das Jahr, um etwas wirklich zu etablieren, weil wir da einfach menschlich nicht für gemacht sind. Also man kann in einem Jahr 40 Kilo verlieren. Das heißt aber nicht, dass man die dann unbedingt, also dass die dann wegbleiben. Also man muss es ja 3 bis 5 Jahre in Anführungsstrichen durchhalten, bis es wirklich verinnerlicht ist, ne? So.
Ja, ich muss sagen, Ja,
alles gut.
Ich muss sagen, ich habe auch ein Stück weit da meine Ungeduld abgelegt. Also ich bin grundsätzlich ein sehr ungeduldiger Mensch und habe am Anfang, als ich hier so angetreten bin, tatsächlich auch so die Idee gehabt, so jetzt verändern wir mal alles und übermorgen ist dann fertig. und habe einfach viel auch auf dem Weg einfach gelernt. Wie du sagst, die Menschen müssen erstmal auftauen, bevor sie in der Lage sind, ja, oder sich gut mit zu verändern. Ne? Man kann natürlich mit dem Brecheisen oder mit dem Eispickel vorgehen, nur das, was hinten rauskommt, ist dann wahrscheinlich mit viel Schmerzen behaftet und wir haben dann halt jetzt für uns so einen Weg gefunden, dass wir sagen, okay, es gibt natürlich noch Projekte, die auf dem Zettel stehen, aber nachdem die jetzt 20 Jahre nicht umgesetzt waren, also wenn man es seit der Unternehmensgründung gucken will, ist es auch okay, wenn sie erst noch ein halbes Jahr weiter schmoren. Da habe ich auch mich ganz arg verändert in den letzten 4 Jahren.
Wenn du mal so zurückblickst, die letzten 4 Jahre, gibt es irgendwie so eine Blindzeit, wo du sagst, wenn jemand anderes in so einen Wandel reingeht, ja, ich vermeide jetzt mal bewusst das Wort Transformation, ja, weil das ist nicht so, ich finde halt, Wandel ist halt viel, viel greifbarer, so auch in unserer deutschen Sprache. Wo sollte man besonders hingucken? Deswegen sage ich Blindzeit. Wo sind so die, ich weiß aus eigener Erfahrung, es gibt nicht so die Falle, in die man reintappen kann. Aber was glaubst du denn, wenn es so 1 oder 2 Themen gibt, welche sollte man immer so fest im Blick behalten?
Also für uns war der ausschlaggebende Punkt die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Also wir stellen auch immer wieder fest, wenn es nicht klappt, wenn irgendwas nicht klappt, woran lag es? Zu wenig oder zu schlechte oder zu wabbelige, wachsweiche Kommunikation? Und wie heilen wir es? Durch bessere Kommunikation. Und deswegen ist tatsächlich meiner Meinung nach einfach dieses Thema als Kick-off, und so habe es nicht selber mir ausgedacht, sondern ich habe mal einen Vortrag von einem von der SAP gehört, der hat gesagt, er hat es mit seinem 90-köpfigen Team gemacht, und zwar wollte er auch eben New Work anfangen und hat dann als allerersten Schritt gewaltfreie Kommunikation gelernt mit allen. Und dann dachte ich so, naja, wenn die SAP, die große SAP und mit dem großen, vielen 90 Menschen das macht, dann könnte es für uns kleinen Haufen ja auch passen. Und ich bin heute noch überzeugt, dass das der Schlüssel zum Erfolg war. Weil wir einfach angefangen haben, viel wertschätzender miteinander zu sein. Also Flapsigkeit ablegen, Sprüche ablegen, ehrlich sein, sachlich sein, nicht persönlich. Solche eigentlich banalen Sachen, die dir jeder aufzählen kann, wenn du fragst, wie geht gute Kommunikation. Nur machen tut man es halt oft, gerade auch im Office-Umfeld nicht. Da wird halt ein blöder Spruch gemacht, der den anderen ärgert, der andere spricht aber nicht drüber und macht am übernächsten Tag dann als Retourkutsche noch einen blöden Spruch. Und so wird vielleicht das Klima immer schlechter oder man redet übereinander statt miteinander. Und es waren einfach so Punkte, die wir heute auch immer noch thematisieren, wenn sie notwendig sind. die für mich der Schlüssel zum Erfolg waren. Das heißt, wenn du sagst Blindside oder was ist die Falle? Die Falle ist, sofort in die Veränderung zu wollen und vielleicht sogar Veränderung zu machen, aber nicht drauf zu schauen, wie gehen wir eigentlich miteinander um.
Mhm. Jetzt wird ja vielerorts diskutiert, wie sieht so der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Also wie ist der optimale Arbeitsplatz? Ich finde, Zukunft ist immer sehr weit gegriffen. Wenn du so mal heute reingucken würdest, aus deiner Sicht, wie ist denn aus deiner Sicht heute, wie sieht ein guter Arbeitsplatz aus?
Okay. Ein Ort. Dann sage ich, auf jeden Fall ist er vielfältig und selbstbestimmt wählbar. Also wenn du mich fragst, wir reden sogar gar nicht mehr in Arbeitsplatz pro Mensch, sondern wir reden von Arbeitsorten, die man sowohl innerhalb als auch außerhalb des Büros, die da zur Verfügung stehen und die uns in einem bestimmten Moment und in einer bestimmten Aufgabe, vielleicht sogar in einer bestimmten Stimmung, gut unterstützen. Und wenn man jetzt so schaut, die Realität des gemeinen deutschen Büroarbeiters, der gemeinen deutschen Büroarbeiterin, ist ja tatsächlich Zelle, ja, das Zellenbüro mit dem Schreibtisch und dem Drehstuhl. Und für viele Aufgaben, die man so im Tagesverlauf hat, ist der Schreibtisch ja gar nicht der Ort, der am besten dafür geeignet ist, die Aufgabe zu machen. Also Beispiel, wenn ich mich mit einer Kollegin abstimmen will, dann gehe ich wahrscheinlich lieber in die Lounge-Ecke. Dann störe ich auch nicht die zwei Kollegen, die vielleicht mit mir noch in der Zelle sitzen. Wenn ich Fachliteratur lesen möchte, dann bin ich fein in einem Ohrensessel. Und wenn ich eine Excel-Kalkulation zu tun habe, dann bin ich besser dran, wenn ich ein paar Stunden hochkonzentriert und ungestört in irgendeinem Think Tank arbeiten kann. Und dann, wenn du jetzt sagst, wie ist der ideale Arbeitsplatz, dann ist Homeoffice definitiv ein Teil davon, also ein guter Teil der Arbeitswelt, weil man für manche Aufgaben da besser aufgehoben ist, aber für Kollaboration und Zusammenarbeit und Team wahrscheinlich eher nicht, weil man halt über hybride und digitale Wege nicht so zusammenwächst, wie man beim gemeinsamen Mittagessen vielleicht zusammenwächst oder bei einem Kreativmeeting in Person.
Das finde ich total spannend, das mal zu Ende zu denken. Weil wenn man sich die Frage stellt, die ja in der, ich sag mal, in der Büroimmobilienwelt ganz hochgeschrieben ist gerade, so das Thema leere Office, wie bekommen wir die Leute wieder zurück ins Büro, ja? Mhm. Mit so einem, ich sag mal, das, was du gerade beschrieben hast, so einem Use-Case-basierten Ansatz zu gehen und sagen, was machen unsere Leute denn eigentlich?
Ja.
Also was machen die ganz konkret den ganzen Tag? Also wirklich runtergebrochen in diese Einzelsegmente. Nehmen wir es mal ganz kurz. Ja, so eine Architektin bei euch, was macht die? Ja, die hat bestimmt einige Zeit an Deep Work, an Zeichenarbeit zu tun. Wie sieht denn der optimale Zeichenarbeitsplatz ab? Was brauche ich da an Tooling, an Ergonomie, an Licht etc.? Aber dann hat die halt auch eine Kollegin oder Kollegen, mit dem sie sich mal abstimmen will, wo sie mal woanders hingehen muss. Und ob das jetzt in einem, ich sag mal, in Anführungsstrichen Office-Umfeld oder einem Headquarter oder wie auch immer passiert oder zu Hause, das ist dann ja eigentlich zweitrangig an der Stelle. Und da kommt das Thema halt Tools für Kollaboration und natürlich Kommunikation auch wieder rein. Ich finde total gut. Also was kann man eigentlich diesen großen Konzern sagen, was mache ich denn, damit sie alle endlich zurückkommen?
Wenn ich noch ein Bild beisteuern darf, dann arbeiten wir immer nach der Idee, machen sie ihr Büro zum Dorf. Also genau wie du gesagt hast, man hat im Tagesverlauf einfach verschiedene Dinge, die man tut. Also man ist hochkonzentriert, man ist in der Pause, man ist in der kreativen, in einem kreativen Setting mit wenigen oder vielen gemeinsam. Und wenn du jetzt an so ein Dorf denkst, da hast du halt verschiedene Orte, die sogar auf kurzen Wegen erreichbar sind. Du kannst auch an einen Stadtteil denken, wenn du lieber mehr urban bist. Aber im Büro kann ich diese Orte, wenn die mir angeboten sind, vielleicht sogar in unterschiedlichen Gewichtungen, je nachdem, was meine Abteilung so tut. Ne? Also eine Marketingabteilung braucht wahrscheinlich andere Settings oder eine andere Gewichtung von Settings als eine Buchhaltung, sag ich jetzt mal. Aber dann kann ich eben zu diesen Orten gehen, selbstbestimmt ist hier wieder der Schlüssel und kann entweder sagen, ich brauche jetzt direkte Kommunikation, ich brauche Gemeinschaft oder eben ich brauche Rückzug. Und wenn ich dann Beispiele nehme, dann gehe ich für eine gesellige Pause halt ins Gasthaus, also von mir aus die Kantine oder die Coffee Corner. Wenn ich ein Meeting machen will, ich will was lernen in der großen Runde, dann habe ich da irgendwie einen Marktplatz, den wir gestaltet haben. Und für ein vertrauliches Gespräch habe ich dann ein Pavillon, der ein bisschen außerhalb ist, vielleicht ein loungig gestalteter Raum, der so am Ende des Flurs zu finden ist. Und zum Telefonieren kann ich in die Telefonzelle. Also das kann man jetzt endlos weiterspinnen, aber ich glaube, das Bild ist sehr schnell im Kopf entstanden bei allen. Mhm. Und ja, was mir da ganz wichtig ist noch, um das Bild zu Ende zu stricken oder zu malen, das Zuhause, was du ja in dem Dorf hast, also in Form von deinem Haus, deiner Wohnung, die Heimat, die muss bleiben. Also wir haben in den 70er, 80er Jahren gab es so Konzepte, Bürokonzepte, die waren komplett non-territorial. Da konnte man sich quasi hinsetzen, wo man wollte. Und dann hatte das zur Folge, dass die Leute eben morgens um 6 gekommen sind und ihr sprichwörtliches Handtuch auf den Lieblingsarbeitsplatz und den daneben für die Kollegin gelegt haben. Also das hat nicht funktioniert. Ja. Also ein Zuhause bleibt. Das heißt, ich bin beispielsweise in der Marketingabteilung und ich bin im 3. Stock oben links mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Aber wahrscheinlich haben unsere 10 Köpfe nur noch 6 Tische oder sowas, weil wir halt durch Homeoffice, Urlaub, Dienstreise und so weiter, macht es gar keinen Sinn mehr, speziell jetzt nach Covid, nachdem alle Homeoffice geübt haben, pro Kopf einen Tisch vorzuhalten. Ja, und vielleicht, wahrscheinlich ist es dann gar nicht mehr so wichtig, von den 6 Tischen, an welchem ich sitze, weil die sind gleichwertig ausgestattet und ich habe ein Zuhause, aber die Flächen, die frei werden, spart mein Unternehmen eben nicht ein, sondern macht halt diese ganzen neuen Orte, die mein Büro vorher nicht hatte. Und dann ist natürlich so, wenn wir jetzt in die Workshops gehen mit Kunden, jetzt sind wir schon bei Desk-Sharing, ja, also jetzt habe ich eben nicht mehr meinen eigenen Tisch. Und vielleicht ist es ein heißes Eisen, ist sehr, sehr unterschiedlich pro Unternehmen, würde ich sagen. Manchmal ist es mit Verlustangst bei den Menschen verbunden. Aber dadurch, dass wir hergehen und sagen, wir machen erstmal Informationen, wir machen Workshops mit den zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern, holen wir die Leute ab und können sie fast immer mitnehmen, transportieren, dass sie vielleicht Dinge teilen müssen in Zukunft, also zum Beispiel ihren Tisch, dass sie aber viel mehr gewinnen, als sie verlieren, zum Beispiel Wohlbefinden, Funktion, Aufenthaltsqualität. Also das kriegen wir eigentlich gut hin. Und wenn du jetzt noch so einen Blindspot, also nicht in der Transformation, sondern in der Bürogestaltung brauchst, dann sage ich, das zu vermeiden. Also wenn man vergisst, die Leute abzuholen, wenn man vergisst, die Menschen mitzunehmen, sondern einfach hergeht, sagt zu irgendeinem Büroeinrichter, mach mir mal eine Planung. Das geht ja. Also unsere Innenarchitektinnen können dir eine Planung machen. 25 Mitarbeitende, so und so viel Quadratmeter, kein Problem. Aber dann sage ich, das wird kein gutes Projekt werden.
Weil eben genau dieser zweite Teil, dieser ganz wichtige, was heißt zweite Teil, der Kernpunkt fehlt eigentlich, ne? Die da sind, ne?
Genau.
Die geben halt null Input rein. Ja. Dann kann man auch, ich sag mal, alleine mit einem Katalog losgehen und selbst versuchen, ja. Es wird auch in die Hose gehen, ja.
Wir hören halt in diesen Workshops auch ganz viel aus erster Hand, ne? Also Dinge, die wir sonst nicht wüssten. Ich hatte mal einen Teilnehmer, der hat gesagt, ich habe einmal die Woche einen Call mit USA. Da muss ich mich super konzentrieren, weil ich bin nicht so sicher in Englisch. Und ich habe keinen Ort, wo ich den machen kann. Und ich gehe immer unter den Tisch. Also der ist ernsthaft einmal die Woche eine Stunde unter seinem Tisch gesessen mit seinem Laptop. Und da war er dann ungestörter in der offenen Fläche. Ja. Und dann haben wir ganz banal eine Telefonbox oder so eine Meetingbox aufgestellt. Und der war happy. Also dann war sein Bedürfnis quasi gehört und ganz unproblematisch war das beantwortet. Aber wenn man nicht mit den Leuten spricht, dann hört man diese Schmerzen halt auch nicht, ne?
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Das haben wir ja, also im übertragenen Sinne hier in der Studiotechnik ja auch. Es gibt unfassbar viel, ich sag mal, Studiospielwiese. Aber ich sage auch immer, Je besser du so ein Studio gestaltest, also gestaltest im Sinn von technischem Know-how, desto effizienter wirst du am Ende des Tages. Also jetzt diese Aufnahme, die wir gerade beide machen, wir sind zwar in einem Online-Studio, ich sitze aber trotzdem in einem physischen Studio. Ja? Warum? Weil ich dadurch sicherstellen kann, dass zumindest 50% der Aufnahme, also meine Line, so gut wie gar nicht mehr nachbearbeitet werden muss, audiotechnisch. Ja? Damit spare ich mir im Prozess hinterher ganz, ganz viel. Umgekehrt ist es so, wenn hier Fremdproduktionen reingehen und deswegen haben wir zum Beispiel, es gibt die Kabinen auch komplett offen vorne, die nehmen wir auch auf Veranstaltungen mit, aber wenn ich dir das mal kurz zeige, jetzt rauscht es vielleicht, weil ich gerade den Laptop anhebe, das ist so auf einer Seite komplett geschlossen. Wir haben ganz viele Unternehmen, die sich einfach hier nur diesen Raum nehmen und da zwar auch nur ein Podcaster drin ist, der remote mit jemandem anders, der ganz woanders auf der Welt sitzen kann, Podcast, aber die setzen sich trotzdem in diese extrem geschützte Ecke, ja, weil sie dann in so einer Soundbubble drin hängen und es kann noch nicht mehr jemand von draußen reingucken, weil die Tür nämlich auf der anderen Seite ist, so, weil das ja ein sehr geschütztes Format und das hat einen doppelt guten Effekt. Das ist so ein bisschen wie unter den Tisch kriechen.
Ja, genau.
So, ne? Das kann ich total gut nachvollziehen. Ja, und das bekommt ja auch, man nur mit, wenn man miteinander redet.
Hm. Es geht ja auch tatsächlich darum, dass man eben manchmal gesellig ist oder sich gesellig fühlt und wirklich Lust hat, in Austausch zu gehen und vielleicht auch eine belebte, lautere Umgebung um sich rum zu haben. Und manchmal halt auch nicht. Und es ist ja sehr, sehr typabhängig auch. Ich rede jetzt mal davon, dass diese offenen, ganz offenen Strukturen, die es früher gab, waren nur für extrovertierte Charaktere passend. Und wenn du ein Introvertierter warst, dann hast du dich einfach komplett deinen ganzen Arbeitstag lang unwohl gefühlt. Wie du jetzt sagst, ne, man kann in deine Box oder in deine Kabine da nicht reinschauen. Und solche Orte schaffen wir ja auch im Büro, obwohl, also ohne Soundstudio, aber dass jeder die Möglichkeit hat, sich jederzeit auch mal zurückzuziehen.
Ja, ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, so in diese Balance zu kommen, ne? Für alle was zu schaffen und Orte zu kreieren, die den Bedürfnissen gerecht werden und nicht andersherum.
Ja. Ja.
Nadine, ich würde dir gerne eine Frage zum Schluss stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar die Frage nach deinem persönlichen Work-Hack. Also gibt es irgendwas, was deinen persönlichen Arbeitsalltag, gerade vielleicht auch vor dem Hintergrund dieses Wandels, den du gerade durchlebt hast und die Veränderung, die du natürlich immer weiter und Weiterentwicklung, die du tun wirst, aber gibt es irgendwas, was dich massiv positiv beeinflusst hast in deinem eigenen Tun?
Also wenn du eine Methode hören willst, dann das Zero-Inbox-Prinzip von Merlin Mann. Also danach arbeite ich seit über 10 Jahren. Ohne das könnte ich mir nicht mehr vorstellen. Also wenn meine Inbox nicht abends leer oder zumindest auf 3, 4 Elemente runtergeschafft ist, dann bin ich unglücklich und nervös. Und wenn du eine innere Haltung hören willst, dann sage ich, den Dialog als Basis für alles, also dieses unbedingte Bekenntnis dafür, dass es nur geht, wenn wir miteinander in Dialog treten, mit uns selbst und unserer Umwelt. Zukunftsmut und so Fokus auf die vielen guten Dinge, die uns umgeben. Das würde ich sagen, sind meine Work-Hacks und Life-Hacks.
Das ist sehr schön, gerade das Letzte. Das berührt mich gerade. Das ist sehr, wie ich auch selbst lebe. Dankeschön. Wir werden euch allen da draußen, die gerade mitgehört haben, all diese Insights in die Shownotes packen, inklusive dieser beiden wirklich wundervollen Hacks, damit jeder und jede, die das mitbekommen hat, auch vielleicht für sich selbst einen Impuls mitnehmen kann in das tägliche Doing. mein Bauchgefühl sagt mir, wenn ihr euer Office neu gestalten wollt, geht zu Nadine.
Das ist gut. Ja, gerne.
Ja, die kann es nicht nur gestalten, die hat es selber gemacht und den Kulturwandel gleich mitgedacht. Kann euch sicherlich noch den einen oder anderen wertvollen Tipp mit an die Hand geben. Und dir, Nadine, sage ich Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen hinter deine Kulissen hast blicken lassen.
Ja, danke für die Einladung, gerne.
Das war wieder eine Folge von Leaders and Missions. Ich freue mich wirklich sehr, dass du eingeschaltet hast und hoffe, es hat dir gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und teile diese Folge auf Social Media oder in deinem Netzwerk. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Leaders and Missions.